Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, jeder Mensch besitzt in seinem Herzen eine stille Sehnsucht nach Glück, Gesundheit und echtem Leben. Doch wie äußert sich dieses auf der Suche sein? Die einen begeben sich auf einen neuzeitlichen religiösen Trip. Sie suchen Erfüllung in der Esoterik. Früher bezeichnete man damit eine Geheimlehre. Heute versteht man darunter verschiedene spirituelle Erfahrungen und Praktiken. Man setzt sich zwar, wie das Wort spirituell zum Ausdruck bringt, als Esoteriker irgendwelchen geistigen Kräften, Mächten oder Einflüssen aus, aber nicht dem Wirken des Heiligen Geistes. Die anderen investieren viel Zeit und Geld in den Erhalt ihrer Gesundheit. Nun ist es ja in der Tat gut, wenn man auf das körperliche, geistige und seelische Wohl bedacht ist. Aber wie viel innere Leere, wie viel Unglück wird häufig verdeckt durch intensivste Wellnessübungen. Eine dritte Gruppe von Menschen versucht, ihren Hunger nach Leben zu stillen, indem sie sich dem Alkohol ergibt, nach Tabletten greift, der Drogensucht erliegt oder sich an sexueller Ausschweifung und Ausbeutung verliert. Nicht zu vergessen sind aber auch, das wäre eine vierte Gruppe von Menschen, die unzähligen Personen, deren Herz nach Gott schreit und dabei fast verblutet. Oftmals wissen diese Leute nicht einmal, dass sie sich auf dem Grund ihres Herzens nach Gemeinschaft mit Gott sehnen. Darum muss ihnen gesagt werden, dass sie erst dann zur Ruhe kommen, wenn sie Anschluss an die göttliche Kraftquelle finden. Auf dem Hintergrund dieser einführenden Worte hören wir den heutigen Predigttext, der in Markus 2 von Vers 1 bis 12 steht. Dieser Text handelt von der Heilung eines Gelähmten. Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Da versammelten sich so viele, dass sie nicht alle Platz hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von 4 Männern getragen. Und weil sie ihn wegen der Menge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, machten ein Loch und ließen die Schlafmatte herunter, auf der der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige Schriftgelehrte dabei und dachten in ihren Herzen: Wie kann der so reden? Er lästert ja Gott. Wer kann denn Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, was sie bei sich dachten, und sagte zu ihnen: Was denkt ihr da in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Und er stand auf, nahm seine Matte und ging sogleich vor aller Augen hinaus, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Liebe Gemeinde, worum geht es in diesem biblischen Bericht? Vier Männer trugen einen Gelähmten, der auf einer Schlafmatte lag, zu Jesus. Sie unternahmen alle erdenklichen Anstrengungen, um den Kranken mit Jesus in Kontakt zu bringen. Weil das Gedränge zu groß war und niemand zu Jesus gelangen konnte, deckten die Träger das Dach ab und ließen den Gelähmten hinunter. Jesus aber war gerade damit beschäftigt, den Anwesenden das Wort zu sagen. Das heißt, er hielt ihnen eine Bibelstunde und legte ihnen wahrscheinlich das aus, was im Alten Testament von ihm geschrieben stand. Warum wohl tat Jesus das? Weil er genau wusste, die Menschen brauchen nicht nur Heilung von ihrer äußerlichen Krankheit, sondern sie benötigen auch Befreiung von ihrer inneren Krankheit, nämlich ihrer Trennung von Gott. Da hilft nur eine Arznei, Gottes Wort. Und da kann nur ein Arzt eingreifen, Gott selber, der in Jesus zu uns kommt. Was für ein großer Hunger nach Gottes Wort herrschte hier in diesem Haus in Kapernaum. Das war übrigens ganz anders, als es heute in vielen Kirchgemeinden Land auf, Land ab der Fall ist. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Jedenfalls war Jesus vom Glauben der vier Freunde des Gelähmten und sicher auch vom Glauben des Kranken selbst sehr beeindruckt, sodass er Erbarmen hatte und zu dem leidenden Menschen sagte: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Dieser Zuspruch Jesu war und ist für viele Menschen anstößig. Die jüdischen Theologen von damals, die sich in jenem Haus in Kapernaum aufhielten, waren über Jesus empört. Wie konnte es dieser Zimmermannssohn, ein Geschöpf aus Fleisch und Blut, nur wagen, einem anderen Menschen die Sünden zu vergeben? Das kann doch nur Gott. Das, was Jesus gerade tat, hielten die frommen Juden für eine Gotteslästerung. Damit waren sie auf gar keinen Fall einverstanden. Für uns Heutige jedoch werfen die Worte Jesu: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, ganz andere Fragen auf. Wir möchten nämlich gerne wissen, ob denn jede Krankheit, zumindest die Lähmung jenes Kranken, eine Folge der Sünde darstellt. Oder noch direkter gefragt, wer denn jeder, der an einer Krankheit leidet, von Gott gestraft? Das Verhältnis von Krankheit und Sünde lässt sich nicht mit wenigen Sätzen beschreiben. Es sind vor allem drei Punkte, die hier bedacht werden sollten. Erstens ist zu erwähnen, dass eine Krankheit als eine Folge der Sünde verstanden werden kann. Das heißt, seit dem Sündenfall treten in dieser Welt die verschiedensten Krankheiten auf. Sie können also Ausdruck der von Gott abgefallenen Schöpfung sein. Biblische Texte, die von einem neuen Himmel und einer neuen Erde reden, weisen zum Beispiel darauf hin, dass einmal der Tag kommen wird, an dem es kein Leid, kein Geschrei und keine Tränen mehr geben wird. Und hier dürfen wir uns an die Lesung erinnern, die wir vorhin gehört haben. Zweitens ist zu bedenken, dass aus der Sicht von Psychologen und Ärzten durchaus ein Zusammenhang von Sünde und Krankheit möglich ist. Viele Leiden haben nämlich nicht nur einen körperlichen, sondern auch einen seelischen Ursprung. Denken wir nur an Magengeschwüre, die ihre Ursache durchaus in ungelösten Problemen haben können. Und diese Probleme, die zu einer Erkrankung führen, sind in der Tat manchmal auf unvergebene Schuld zurückzuführen. Oder denken wir an König David, der Ehebruch begangen hatte. Er fand keine Ruhe, bis er folgendes Gebet sprach: Als ich es verschweigen wollte, waren meine Glieder matt, den ganzen Tag musste ich stöhnen, denn deine Hand lag schwer auf mir bei Tag und bei Nacht, meine Lebenskraft war verdorrt wie durch die Glut des Sommers. Da bekannte ich dir meine Sünde, und du hast mir die Schuld vergeben. So nachzulesen im Psalm 32. Auch an diesem Beispiel sehen wir, die Sünde kann bis in den körperlichen Bereich hinein Auswirkungen haben. Drittens ist aber auch klar hervorzuheben, dass eine Krankheit vielfach überhaupt nichts mit einer konkreten Sünde zu tun hat. Als einmal ein von Geburt an Blinder zu Jesus gebracht wurde, fragten die Jünger: Herr, wer hat denn in diesem Fall gesündigt? Der Blinde oder seine Eltern? Da gab Jesus unmissverständlich zur Antwort: Hier hat überhaupt niemand gesündigt, sondern an diesem Blinden sollen die Werke Gottes offenbar werden. Wenn wir uns nun wieder dem Gelähmten in Kapernaum zuwenden, müssen wir zugeben, wir wissen einfach nicht, ob hier überhaupt ein Zusammenhang zwischen Schuld und Krankheit existierte. Darüber hinaus wird aber sehr deutlich, Jesus wollte dem Gelähmten ganzheitlich helfen. Und darauf kommt es ja entscheidend an. Die vier Träger und wohl auch der Lahme selbst richteten die starke Erwartung an Jesus, er möge heilen. Und wie reagierte Jesus? Er ließ sich durch das beispielhafte Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde, zum Handeln bewegen. Er hatte Erbarmen und heilte den Gelähmten. Vorher aber vergab Jesus dem Kranken seine Sünden. Damit machte Jesus zweierlei klar. Einerseits versteht er sehr gut, wenn ein Mensch gesund werden will. Und es gibt ja auch zahlreiche Beispiele im Neuen Testament dafür, dass Jesus Leidende von ihren körperlichen Gebrechen befreit hat. Andererseits zeigt das Wunder, das Jesus an dem Gelähmten in Kapernaum vollbracht hat, dass letzten Endes das Heil wichtiger ist als die Heilung. Wenn ich das so unverblümt ausspreche, möchte ich auf keinen Fall den Eindruck erwecken, ich würde zynisch, also mitleidslos reden. Aber es ist doch leider eine unumstößliche Tatsache, dass viele Christen nicht geheilt werden und sogar an ihrer Krankheit sterben. Da darf man doch gerade unter Hinweis auf den erwähnten Blindgeborenen auf gar keinen Fall behaupten, hier bilde eine konkrete Schuld die Ursache für eine Krankheit. Ganz im Gegenteil. Da kann man einem kranken Menschen nur leise und stammelnd sagen, ich persönlich verstehe auch nicht, warum du nicht geheilt wirst. Aber rede dir bitte nicht ein, deine Krankheit sei eine Strafe für irgendeine begangene und unbereinigte Sünde, sondern vertraue darauf, dass die Gnade und Kraft Gottes gerade in dir, das heißt in deiner unerklärlichen Schwachheit, stark ist. Im Übrigen leben wir ja, das sollten wir immer wieder ganz nüchtern sehen, in einer vergänglichen und erlösungsbedürftigen Welt. Und das bedeutet, dass Heilungen nicht der Normalfall sind, sondern immer nur einzelne Hoffnungssignale oder Lichtblicke in unserer leidvollen Gegenwart. Gottes neue Welt ist uns zwar verheißen, und sie wird auf jeden Fall eintreffen, aber bis jetzt steht sie noch aus. Womit wir jedoch schon heute rechnen dürfen und was unseren Alltag zu prägen vermag, das ist die Vollmacht Jesu, uns die Schuld zu vergeben und uns den Zugang zum ewigen Leben zu eröffnen. Wenn ihr daher einem Menschen, aus welchem Grund auch immer, die Krankheit nicht abnimmt, dann schenkt er dem Betreffenden zumindest seine Kraft und seinen Trost. Denn Jesus ist nun mal, so wird es in unserem Bibeltext eindeutig bezeugt, der Menschensohn. Das bedeutet, er ist der Messias, der von Gott gesandte und beglaubigte Heiland. Mit seinem Kommen ist eine neue Zeit angebrochen, die Zeit der Gnade und der Rettung. Nun dürfen wir, wenn wir wollen, uns das Heil von Christus schenken lassen und unsere persönlichen Glaubenserfahrungen machen. Ein indischer Pfarrer erlebte vor einigen Jahren, ganz im Sinne unseres Predigtextes, in seiner Gemeinde immer wieder das Wunder, dass Jesus rettet und heilt, dass er Sünde vergibt und stets aufs Neue kleine oder größere leibliche Gebrechen besiegt. Diese sichtbare Hilfe Jesu ist ein Grund zur Dankbarkeit und Mitfreude. Ein junger Student aus Brasilien hingegen machte folgende Erfahrung. Er kam nach Europa. Mit Händen und Füßen hat er sich gegen den Glauben an Jesus Christus und gegen seine betenden Eltern gewehrt. Vor mehreren Jahren wurde er, als er mit einem Auto unterwegs war, aus der Kurve getragen. Er landete unter der Stoßstange eines geparkten Lastwagens, wurde schwer verletzt und kam ins Spital. Noch immer sind an seinem Körper die Narben zu sehen. Und von Zeit zu Zeit plagen ihn heftige Schmerzen. Aber während seines Spitalaufenthalts wurde ihm die Gnade zuteil, dass er seinen Widerstand gegen Gott aufgab und Christ wurde. Seither ist er ein unendlich dankbarer Mensch. Obwohl er seine körperlichen Einschränkungen nach wie vor zu tragen hat. Was den indischen Pfarrer und den brasilianischen Studenten miteinander verbindet, ist dies. Beide sind von der Güte Gottes überzeugt. Und beide wissen sehr genau, es gibt keinen Anspruch auf Heilung. Wenn Jesus einen Menschen von einer Krankheit oder einem Gebrechen erlöst, dann tut er das aus seiner freien Entscheidung. Und wenn er trotz allem Bitten und Flehen keine Hilfe gewährt, dann weiß auch er allein, warum er die Heilung versagt. Eines aber gilt für alle, für die Gesunden und die Kranken, dass es nichts Besseres gibt, als Jesus zu vertrauen. Deshalb ist es so schade, wie viele Menschen, ja wie soll ich sagen, nichts ahnend in den Tag hineinleben. Manchmal in einer Talkshow legen sie sozusagen ihre Lebensbeichte ab. Da breiten sie ihre Probleme, ihre familiären Gehässigkeiten und ihr handfestes Versagen vor Millionen von Zuschauern aus, ohne dass ihnen bisher Gottes Vergebung zugesprochen wurde. Wie enttäuschend muss das doch für die Betreffenden sein, wenn sie nach Hause gehen. Wer jedoch von der Gnade Jesu eingeholt wird, empfängt einen neuen Auftrag. Ihm wird gesagt, steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Oder anders ausgedrückt, beginne jetzt ein neues Leben. Lass die Kraft Christi in dir und durch dich wirksam werden. Und vor allem denke daran, es kann sein, dass deine Mitmenschen merken, was mit dir geschehen ist. Plötzlich heißt es auch von dir, wie von den Leuten damals in Kapernaum. Alle waren fassungslos und priesen Gott und sagten, nie haben wir solches gesehen. Amen.